Stark behindert. Inklusionsgespräche für Genrefans.
Ja, guten Morgen, herzlich willkommen bei Stark behindert. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich sehr auf die nächste halbe Stunde und bin ja auch nicht alleine in der Leitung. Die grandiose Simone Braunsdorf-Krämer hat sich heute Morgen mit mir zusammengeschaltet. Hallo Simone, wie geht's dir?
Hallo Iris, guten Morgen. Ja, mir geht's gut. So, heute reden wir über ein Thema, das Iris und mich in unserem Leben stark bewegt, nämlich um das Thema, was häusliche Pflege für Folgen haben kann. Aber bevor wir zu diesem Thema kommen, würden wir euch gerne erstmal für eure zahlreichen Feedbacks zur ersten Podcast-Folge danken, die auf allen möglichen Wegen bei uns eingetrudelt sind. Und ja, wir würden gerne auch ein paar Feedbacks kurz vorstellen. Mich hat zum Beispiel sehr bewegt ein Feedback einer Logopädie-Praxis, die mir mitgeteilt haben, dass sie nach dem Hören der Podcast-Folge in ihrem Team sehr intensive Gespräche geführt haben, dass wir mit unseren Worten das Team ganz stark zum Nachdenken angeregt haben. Und ja, finde ich einfach ein Mega-Lob von Leuten, die ja eigentlich vom Fach sind. Denn Logopäden haben ja sehr oft mit Kindern oder Menschen mit Behinderung zu tun. Von daher vielen, vielen Dank an euch. Das hat uns wirklich super berührt. Ja.
Ja, ich muss auch dazu sagen, mich hat auch die Vielzahl wirklich überrascht. Also Simone, du bist ja hier so die Reichweiten-Queen. Du bist das vielleicht eher mal gewohnt, dass du so viele Reaktionen bekommst. Aber für mich war das neu und es war toll. Ich habe so am Anfang gedacht, naja, wenn 12 Leute sich das am ersten Tag anhören, ist doch super. Und dann waren es deutlich mehr. Das hat mich so gefreut. Und jede einzelne Reaktion hat mich gefreut. Und die du gerade gesagt hast, fand ich auch wirklich beeindruckend. Hatte ich ähnliche Gedanken zu. Und dann erinnere ich mich auch an eine, die eigentlich sich ja an dich gerichtet hatte, Simone, zu dem Satz, haben Sie das auch schon vor der Geburt gewusst? Da hatte eine Hebamme reagiert und gesagt, dass sie darüber wirklich lange nachgedacht hat, weil auch sie diesen Satz verwendet und immer verwendet hat. Allerdings aus einem anderen Hintergrund heraus oder aus einem sehr konkreten Hintergrund heraus, weil sie immer gedacht hat, dass wenn Mütter das schon vor der Entbindung wissen, dass sie sich ganz anders vorbereiten, als wenn sie es dann wirklich mit oder kurz nach der Geburt erfahren. Und für mich war das wiederum auch ein ganz wertvoller Perspektivwechsel, dass dieser Satz auch einen konkreten Hintergrund haben kann, den ich in dem Moment gar nicht, der mir in diesem Moment gar nicht so in den Sinn kommt. Und das fand ich also wirklich sehr wertvoll und vielen Dank auch nochmal für diese Reaktion.
Das stimmt, diese Reaktion hat mich auch zum Nachdenken gebracht. Und vielleicht werde ich, wenn ich so eine Aussage mal wieder zu hören bekomme, dann auch an die Hebamme denken und mir überlegen, ob die Person, die da vor mir steht und diese Frage stellt, es nicht vielleicht genauso meint wie diese Hebamme. Ja, also ihr seht, auch wir lernen durch euer Feedback, deswegen bloß weiter Feedback geben.
Ja, absolut.
Genau, und wir haben ja auch noch was gelernt, Iris. Ne? Wir haben nämlich nicht nur positives Feedback bekommen, sollte man vielleicht auch mal erwähnen.
Ja, ja, schieß los.
Ja, es sind auch Kritikpunkte bei uns angekommen. Zum Beispiel war mein Ton bei der letzten Aufnahme nicht besonders gut. Ich arbeite dran. Und es sind auch konstruktive Kritikvorschläge bzw. Verbesserungsvorschläge bei uns eingegangen, die wir versuchen, in den kommenden Folgen einzubauen. Und ja, die Menschen, von denen diese Verbesserungsvorschläge kamen, die können ja mal ganz intensiv zuhören und gucken, ob wir das auch umgesetzt haben oder ob wir es geschafft haben, das umzusetzen. Genau. So, Iris, wollen wir mit dem heutigen Thema starten?
Ja, unbedingt. Du fängst an.
Also, ja, die Iris und ich, wir leben ja zwei unterschiedliche Pflegemodelle. Iris ist berufstätig und pflegt nebenbei, in Anführungszeichen, weil die Pflege wird ja dadurch nicht weniger, dass sie arbeitet. Sie braucht nur ein besseres Zeitmanagement. Ja, und ich pflege in Vollzeit. Und ich habe mich entschieden, heute mal wirklich ein paar ganz persönliche Dinge hier zu teilen, auch finanzieller Art, wie sich mein Leben durch die Pflege verändert hat. Und dazu gehe ich erstmal zurück in die Zeit vor Jonathans Geburt. Ich war tätig als sogenannte fachliche Führungskraft. Also ich hatte durfte keine Personalentscheidungen treffen, habe aber Großgruppenschulungen vorgenommen und viele Dienstreisen auch gemacht. Ich war tätig in einem großen Wiesbadener Unternehmen. Da gehen auch Grüße an die Kollegen gerade mal raus. Ich weiß nämlich, dass ganz viele von euch mir jetzt hier zuhören. Ja, und dann kam Jonathan auf die Welt und wir haben leider keinen Kindergarten gefunden, der Jonathan aufgrund seiner Behinderung aufnehmen wollte. Deswegen habe ich meinen Beruf aufgegeben und bekomme heute Pflegegeld, denn Jonathan hat einen Pflegegrad. Mein heutiger Stundenlohn, ich habe es extra für die Folge mal ausgerechnet, liegt momentan bei unter 2 Euro. Und wenn ich den Gesamtverdienst vom Pflegegeld pro Monat mir mal hernehme, dann habe ich in meinem alten Job tatsächlich mehr als 5-mal so viel verdient, wie ich das heute tue. Und zwar zahlt die Pflegekasse auch Rentenversicherungsbeiträge für mich ein, weil ich ja pflege. Aber die berechnen sich natürlich anhand von dem Pflegegeld und liegen damit sehr, sehr weit unter dem, was ich einzahlen würde, wenn ich weiterhin berufstätig sein könnte. Und das bedingt dann natürlich auch, dass ich mir heute schon Gedanken darüber mache, ob denn überhaupt und wenn ja, wie viel Rente mich da mal erwarten wird später. Und einige werden sich jetzt vielleicht fragen, ja, warum beantragst du denn dann kein Arbeitslosengeld? Ja, würde ich gerne, kann ich aber nicht. Ich habe über 20 Jahre wirklich gut eingezahlt in die Arbeitslosenversicherung, aber aufgrund meiner Vollzeitpflegetätigkeit stehe ich heute dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung und deswegen habe ich kein Anrecht auf diese Leistungen. Und dazu kommt dann noch, je länger ich jetzt pflege, natürlich hoffe ich, dass ich sehr lange pflege und der Jonathan sehr lange bei uns ist, aber je länger ich jetzt pflege, desto schwieriger wird es dann natürlich für mich hinterher auch wieder auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Obwohl ich eine sehr gute Ausbildung habe und einen sehr guten Job hatte, aber ich werde dann natürlich jahrelang weg vom Markt gewesen sein und dann wieder Fuß zu fassen, stelle ich mir sehr schwierig vor. Und ja, das ist so meine momentane finanzielle Situation, mit der ich mich nicht an jedem Tag so leicht tue, um ehrlich zu sein, weil man ja als pflegende Angehörige schon ein bisschen so auch in eine finanzielle Abhängigkeit vom Partner oder Ehepartner gerät und das ja nicht nur während der Zeit, in der man pflegt, sondern sehr wahrscheinlich auch später in Zeiten der Rente. Und dann stelle ich mir natürlich auch oft die Frage, ja, was ist denn, wenn mein Partner auf einmal auch kein Einkommen mehr hat oder wenn ich keinen Partner mehr habe, wie wird das dann alles weitergehen? Und das sind einfach so Gedanken, die man sich neben dieser anstrengenden Pflegesituation und den ganzen Herausforderungen, die man dadurch schon hat, auch noch stellt und die einen einfach beschäftigen. Und ich glaube, dass diese Gedanken von außen, also dass das gar nicht so gesehen wird, weil man das einfach nicht weiß.
Davon gehe ich auch aus. Es wird vieles nicht gesehen, es ist vieles nicht bekannt, weil da gehe ich auch mal in die Zeit zurück, bevor ich Kinder hatte oder bevor Tim auf die Welt gekommen ist mit seiner Behinderung, ich immer davon ausgegangen bin, dass für diese Menschen gesorgt ist, dass das anerkannt ist, dass das entsprechend auch unterstützt und gefördert wird. Es ist ja im Interesse einer Gesellschaft, dass die, die dem ganzen Pflegesystem etwas abnehmen, dafür auch entsprechend entlohnt werden und geschützt und gesichert werden. So, das musste ich feststellen, ist tatsächlich auch nicht der Fall. Und bei uns hat es ja auch ähnlich begonnen. Wir hatten nur mehr Glück. Wir hatten auch, wir brauchten einen Kita-Platz für Tim. Als ich den hatte, bin ich wieder zurück in meinen alten Job gegangen. Und dadurch, dass wir diesen Kita-Platz haben und es ein inklusiver Kindergarten ist und ich weiß, dass dort auch viele therapeutische Maßnahmen vor Ort möglich sind, dass wir sie also hier nicht mehr zu Hause machen müssen. Vor allem Physiotherapie, aber auch Logotherapie, Ergotherapie bekommt Tim. Dadurch kann ich meiner alten Erwerbstätigkeit nachgehen. Also ich arbeite Vollzeit und muss allerdings auch sagen, dass mein Mann reduziert hat. Also ich war insgesamt nach der Geburt der Kinder 5 Jahre draußen und hatte nach Tims Geburt 2016 dann tatsächlich die vollen 3 Jahre und bin zurückgegangen durch ein Modell, das nennt sich Familienpflegezeit. Da arbeitet man Teilzeit und bekommt ein Teil des ausfallenden Gehalts als ein Darlehen vom Familienministerium, was man dann auch wieder zurückzahlen muss. In der Phase sind wir gerade. Und auch ich bin quasi in der Situation, wo ich sage, ich arbeite Vollzeit, ich möchte das gerne auch schaffen, aber es gibt für mich so wenig Möglichkeiten, Auszeiten zu nehmen, mich zu erholen, dass ich sage, wenn ich das jetzt so weitermache, dann laufe ich eigentlich in den nächsten Burnout rein. Also der ist quasi vorprogrammiert. Und das sind meine Gedanken dazu. Ich tue quasi im Moment wieder was für meine Altersvorsorge, sehe aber bei vielen und vor allen Dingen auch alleinerziehenden Eltern da eine totale Überlastungssituation zum einen und eine Zeit, in der sich das Ganze, wo das einfach alles nochmal zurückkommt und es wird vor allen Dingen auf die Frauen zukommen, die im Rentenalter das zu spüren bekommen, ganz klar zu spüren bekommen werden. Manche, wenn sie Glück haben, haben dann den Partner, der dann seine volle Rente bekommt und teilt, aber darauf kann sich halt niemand verlassen. Ne? Das sind unbequeme Themen, aber die sind mit unserem Leben so fest verbunden und betreffen einfach unglaublich viele Menschen. Deshalb haben wir gesagt, wir machen jetzt einfach die nächste Folge dazu. Und Simone, wir hatten im Vorfeld ja uns auch gefragt, was können wir eigentlich an Zahlen nennen, an Fakten und an Daten. Und ich erinnere mich da an einen Post, den ich Anfang des Jahres mal bei LinkedIn veröffentlicht habe. Da habe ich genau das gefragt, und zwar den Sozialverband Deutschland, weil mir in der Reha einfach aufgefallen war, dass ich da eigentlich nur Müttern begegnet bin und diese Mütter haben entweder Teilzeit oder gar nicht gearbeitet. Und ja, da habe ich dann geschrieben, Mütter mit behindertem Kind, die Vollzeit arbeiten, sind bis heute die Ausnahme, was schlimm ist, weil es nicht ohne Folgen bleiben wird. Altersarmut, also Hashtag Altersarmut, Vollzeit arbeitende Väter behinderter Kinder sind hingegen die Regel. Werden diesbezüglich eigentlich irgendwelche Daten erhoben? Und das als Frage an den Sozialverband Deutschland. Ja, und da kam die Antwort direkt am nächsten Tag. Tatsächlich gibt es wenige Erhebungen über die Situation von pflegenden Eltern. In unserer Pflegestudie letztes Jahr haben wir pflegende Angehörige jeden Alters nach ihrer Situation befragt, darunter auch Mütter und Väter von pflegebedürftigen Kindern. Erste Ergebnisse zur Lage während der Corona-Pandemie haben wir bereits veröffentlicht. Den Link können wir gerne nach der Folge nochmal bei Instagram nennen. Eine separate Auswertung für pflegende Mütter und Väter wird im Laufe dieses Jahres veröffentlicht. Da dürfen wir also mal gespannt sein.
Ja. Also wirkliche Zahlen haben wir nicht gefunden bei unseren Recherchen auch jetzt. Und wir haben auch keine Angaben oder Erhebungen gefunden dazu, wie viele Menschen nach jahrelanger Pflegetätigkeit vielleicht tatsächlich in die Altersarmut abgerutscht sind. Also da gibt es überhaupt nichts, was man darüber findet.
Es gibt tatsächlich, kann ich kurz unterbrechen, es gibt tatsächlich eine Studie, die vom Sozialverband 2019 veröffentlicht wurde. Auch die werden wir per Link euch zur Verfügung stellen. Da geht es um die Altersarmut von Frauen durch häusliche Pflege. Vor allen Dingen ältere Angehörige, pflegebedürftige Angehörige, beziehungsweise es wurde nicht differenziert. Und für diesen Bereich ist schon ganz klar festgestellt worden, dass die Altersarmut weiblich ist. Und das ist schon auch, also ich habe sie gelesen, die ist lang und nichts für einen gemütlichen Kaminabend, weil man danach wahrscheinlich ein bisschen nicht so leicht einschläft. Aber ja, es ist also bestätigt worden und ich fürchte ehrlich gesagt, das wird jetzt ja nicht groß anders sein für die Lebensverhältnisse von pflegenden Eltern. Oder wie ist das? Also ich meine, wir haben jetzt sehr viel Kontakt auch bei Instagram zu anderen Familien mit behinderten Kindern. Es sind doch schon auch immer die Mütter eher, die pflegen, oder?
Ja, also tatsächlich kenne ich auch mehr pflegende Mütter. Die Frage, die ich mir halt stelle, ist die Situation bei pflegenden Müttern tatsächlich dieselbe wie bei pflegenden Angehörigen aus der Studie, die du gerade erwähnt hast? Also ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das dieselbe Situation ist, denn die meisten Kinder, die gepflegt werden, sind nicht wie Jonathan lebensverkürzend erkrankt. Das bedeutet, wenn ich ein Kind beginne zu pflegen, pflege ich unter Umständen sehr viel länger, als ich pflege, wenn ich einen älteren Angehörigen pflege. Und da sehe ich den Unterschied. Ich bin dann als Mutter sehr viel mehr Jahre gebunden und dadurch auch dann länger vom Arbeitsmarkt weg. Und sagen wir jetzt einfach nur so grob geschätzt, in der Regel sind Mütter ungefähr 30 Jahre alt, wenn sie ein Kind bekommen. Wenn du dann beginnst zu pflegen und du pflegst 20, 25 Jahre, bist du 55, dann glaube ich nicht, dass du überhaupt noch mal auf dem Arbeitsmarkt Fuß fasst. Das heißt, die Pflege von Kindern ist in meinen Augen eine andere und darüber gibt es einfach nichts zu finden. Und das finde ich schlimm.
Ja, das stimmt. Und ich bestätige das jetzt auch noch mal kurz durch meinen Fall sozusagen. Als ich zurückgekommen bin und in diese Familienpflegezeit gegangen bin, das waren 2 Jahre. Und dann habe ich mich gefragt, was ist denn danach? Dafür gibt es kein Modell. Also das ist ja wirklich der Gedanke, wenn man jemanden aus dem Leben heraus begleitet. Die eigenen Eltern werden pflegebedürftig. 2 Jahre, wahrscheinlich ein vernünftiger Zeitraum. Aber für uns als pflegende Eltern, du sagst es ja genau, das wird ehrlich gesagt ja kein Ende nehmen. Also da sind 2 Jahre ein Tropfen auf den heißen Stein. Und eine Followerin bei LinkedIn, das kann ich vielleicht auch an der Stelle mal erzählen, hat meinen Post weitergeleitet an eine parlamentarische Staatssekretärin, Mitglied des Deutschen Bundestages, die arbeitet im Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Und die Antwort darauf, ja, ich will sie nicht in Gänze vorlesen, aber es war sehr viel, ja, wir wissen um die schwierige Situation und wir müssen noch ganz viel tun und im Laufe des Jahres kommt auch noch was, aber im Endeffekt ist das, was wir im Moment da haben, die Familienpflegezeit. Und dann, genau, habe ich auch nur den Gedanken gehabt, das ist zu wenig. Wir brauchen ganz andere Angebote und auch bei dir habe ich gerade gedacht, wo du gesagt hast, ich habe dann eine ganz lange Zeit gepflegt und auch wenn du dann wieder erstmal stundenweise anfangen möchtest, weil das vielleicht am Anfang gar nicht möglich ist für dich, Vollzeit zu arbeiten, auch da, es gibt da keine Art von Wiedereingliederungsmanagement, wie du das in jeder Firma hast, wenn jemand lange Zeit ausgefallen ist mit einer Krebserkrankung, auch da gibt es ja überhaupt kein Modell für.
Das stimmt. Und ich kann nur für uns sprechen. Wir wohnen hier im Westerwald tatsächlich extrem ländlich. Es gibt hier auch viel zu wenig Versorgung in Kindergärten für Kinder mit Behinderung. Also ich meine, es ist ja nicht umsonst so, dass wir keinen Kindergartenplatz gefunden haben für Jonathan. Also auch da muss man ansetzen, weil das natürlich den pflegenden Angehörigen ja auch hilft. Also einfach auch mal diese Entlastungssituation, wenigstens ein paar Stunden am Vormittag. Ich meine, wir reden jetzt die ganze Zeit über die Finanzen und die sind auch extrem wichtig und die sind auch sehr belastend. Ja, also da, Iris, glaube ich, sind wir uns ja einig. Das ist eine wirklich extrem belastende Situation. Aber die Pflege selber, die wir jeden Tag leisten, die ist ja auch total, ja, schwierig zu stemmen. Also ich denke mal, dass die meisten Eltern, die kein Kind mit Behinderung haben, sich gar nicht vorstellen können, was wir so den ganzen Tag tun.
Aber wäre das vielleicht für dich okay, dass du mal kurz, also nicht ganz im Detail, aber einfach mal sagst, wie dein Pflegetag aussieht?
Ja, also Jonathan ist ja aufgrund seiner Entwicklungsverzögerung, geistig und motorisch, zu vielem noch gar nicht in der Lage. Also er ist jetzt zwar 7 Jahre alt, aber er kann nicht alleine laufen, er kann auch nicht alleine essen, Löffel halten oder alleine trinken, Trinkbecher zum Mund führen. Das funktioniert alles nicht. Er trägt natürlich auch noch Windeln. Also im Endeffekt muss man sich Jonathan vorstellen wie ein vielleicht einjähriges oder anderthalbjähriges Kind. Das heißt, er muss von morgens bis abends versorgt werden. Also er bekommt Essen angereicht, Getränke angereicht. Ich muss ihn wickeln. Aufgrund des Gendefekts haben wir auch die Situation, dass er eben 19 Mal am Tag Medikamente benötigt. Er braucht extrem viel Hautpflege, weil zum Gendefekt auch extrem trockene Haut gehört. Das heißt, da muss ich mehrmals am Tag ihn komplett ausziehen und eincremen.
Mag er das eigentlich?
Ja, eincremen findet er super. Also wenn er überhaupt dieses Kuscheln und so, das mag er. Aber es ist ja wieder eine Zeit, die du da stehst und dann ausziehen und cremen und wieder alles anziehen. Ja, dann aufgrund einer Hirnfehlbildung kann er seine Körpertemperatur nicht steuern. Er unterkühlt immer zu stark. Das heißt, bei jedem Windelwechsel ist auch Temperaturmessen angesagt und dann entweder Kind mehr anziehen oder mehr ausziehen oder wie auch immer reagieren. Genau, und dann ist er nicht in einem Kindergarten, weil wir keinen Kindergarten gefunden haben, der sich das zugetraut hat. Das sagte ich ja schon. Das bedeutet jetzt natürlich im Umkehrschluss, dass auch alle Therapien, die er benötigt, natürlich an mir hängen. Das heißt, wir gehen einmal in der Woche in eine Physiopraxis. Wir haben einmal die Woche Logopädie. Im Moment aufgrund der Situation machen wir das online. Und wir gehen einmal die Woche zum therapeutischen Reiten. Alle anderen Therapien haben wir runtergefahren, weil ich es nicht mehr geschafft habe. Ich habe es einfach nicht mehr geschafft, denn ich muss diese Therapien ja auch jeden Tag zwischen allem anderen, was so an der Pflege anfällt, mit ihm durchführen. Und er will ja auch spielen zwischendurch. So, und dann, klar, Jonathan wiegt nur 7,5 Kilo. Das ist auch gut so, weil es natürlich in der Pflege viel einfacher ist, ein Kind zu tragen, das nur 7,5 Kilo wiegt, als wenn er jetzt alterstypisch 35 Kilo wiegen würde. Aber zum Beispiel unser Equipment. Wir brauchen einen Reha-Buggy und der wiegt 25 Kilo, wenn er leer ist. Und ich muss den, wenn ich mit Jonathan unterwegs bin, ins Auto rein und raus wuchten.
Wahnsinn.
Und allein das bringt mich schon manchmal an meine Grenzen. Ich habe ganz oft Probleme mit Rücken und Schulter. Ja, und das ist einfach so die tägliche Situation, die wir haben. Und da wäre es für mich nach 7 Jahren jetzt auch wirklich langsam mal ganz schön, wenn ich so ein paar Stunden am Tag wirklich Entlastung hätte. Und da finde ich es einfach, ja, super schade, dass ich nicht so die Betreuungsmöglichkeiten in einem Kindergarten bekommen habe. Das geht ja auch auf meine Kosten.
Ich finde das ein ganz wichtiger Punkt, weil wir reden hier über Pflege und Entlastung und auf einmal sind wir bei den Kitas. Ja, dann sind wir bei den Kitas. Also wir haben 2019 auch eine ganz lange Tour hier in Hamburg unternehmen müssen, bis wir eine Kita gefunden haben, die sich das in Anführungsstrichen zugetraut hat. Das war immer dasselbe. Ihr habt wahrscheinlich genauso gemacht, hingefahren, Kind präsentiert. Dann ging es um alles, was er nicht kann, was er braucht, wo er anders ist. Und dann hieß es, ja, müssen wir erstmal im Team besprechen, ob wir das hier leisten können. Ja, und 2 Tage später kam der Anruf. Und mich hat das fertig gemacht. Und hinzu kam, dass natürlich auch nicht jede Kita barrierefrei ist, weil wir in Deutschland ja auch überhaupt keine Gesetzgebung haben, die das einfordert. Das ist schon krass. Also das ist eine Vorauswahl, oder eine Vorauswahl ist das schlechte Wort. Also was ist das denn? Naja, es ist Diskriminierung, oder?
Es ist ein Punkt, an dem Inklusion definitiv nicht funktioniert.
Ja.
Allein diese Barrierefreiheit, das haben wir auch erlebt. Also ein Kindergarten hat abgesagt, weil er sich nicht in der Lage gesehen hat, den Kindergarten umzubauen für einen eventuellen Rollstuhl, den der Jonathan mal brauchen wird. Das war dann der Absagegrund. Und das sind einfach Sachen, ja, wir hätten vielleicht stärker kämpfen können um den Kindergartenplatz. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch ein Punkt. Irgendwann fehlt einem als pflegendem Angehörigen die Kraft für diese bürokratischen Kämpfe.
Ja,
und
total.
Ich denke mal, irgendwann in einer späteren Podcast-Folge werden wir sicherlich noch mal drauf eingehen, wie unser Kampf sich mit der Krankenkasse immer so darstellt. Das ist ein eigenes Thema für sich. Aber da wird man dann halt deutlich auch sehen, wie unsere Ressourcen verbraucht werden an der Stelle. Und irgendwann hat man keine Kraft mehr und muss einfach überlegen, für was man seine Kraft einsetzt. Und die will man für sein Kind einsetzen und nicht für bürokratische Kämpfe. Und das ist auch so ein ganz schwieriges Thema in der Pflege. weil wir, ich habe oft das Gefühl, wir werden einfach ein bisschen verheizt als pflegende Angehörige.
Ja, das werden wir. Also das ist alles eingepreist. Da bin ich auch total zynisch und sage, da wird ganz an, weiß ich nicht, an welcher Stelle davon ausgegangen, dass den Job eh einer macht. Ach, die sind ja Eltern. Und die sind halt einfach da und die machen es eh. Ja, natürlich machen wir das. Aber ich hoffe, dass wir in nächster Zeit auch lauter werden und uns auch sichtbarer machen, dass wir sagen, Leute, das gibt's einfach nicht zu diesem Preis. Das geht nicht. Das kann nicht im Sinne der Gesellschaft sein. Und auch da kam mir gerade eine Idee, vielleicht wäre das ja was, was man als Tipp mitgeben könnte. Eigentlich müsste doch jede Mutter, jeder Vater, die einen Kita-Platz sucht und dann halt sich da vorstellt, einfach immer mal die Frage stellen, wie sieht es denn bei Ihnen eigentlich mit der Barrierefreiheit aus? Unverhofft kommt ja oft. Also vielleicht, es gibt ja auch behinderte Eltern, also Mütter im Rolli, die vielleicht für ihr Kind einen Kita-Platz suchen und ja, dann ist es halt nicht barrierefrei. Also immer wieder diese Frage stellen, penetrant bleiben, hinterfragen, anmahnen, das finden wir aber nicht gut. Wird ja gar nicht für behinderte Kinder mitgedacht. Also so, weißt du, hätte ich gemacht.
Da, wo du das sagst, fällt mir gerade ein Beispiel ein noch so. Es kann ja auch sein, dass ein Kind, das im Kindergarten ist, eben mal einen kleinen Unfall hat, sich ein Bein bricht und für ein paar Wochen auf den Rollstuhl angewiesen ist, aber vielleicht trotzdem gerne in den Kindergarten gehen und seine Freunde sehen möchte. Wenn der Kindergarten nicht barrierefrei ist, funktioniert das ja auch nicht. Ja, genau. Also Thema Barrierefreiheit, Iris, das ist bestimmt auch nochmal Thema für einen eigenen Podcast.
So schaut's aus. Aber es kommt halt bei diesem Thema Pflege einfach alles zusammen, ne? Weil wir könnten das auch stimmt. Jetzt ganz, ganz leicht abbiegen auf den Themenbereich Behindertenparkplatz, wenn wir nämlich dich im Auto uns vorstellen mit diesem schweren Reha-Buggy dabei und steht schon wieder jemand auf dem Behindertenparkplatz, der das gar nicht darf. Alles so Themen, ne? Die uns, ja, aber du hast es ja auch gesagt, einfach Kraft rauben, Ressourcen rauben. Und irgendwo muss man ja mal anfangen, ne?
Das stimmt. Ja. Ich habe mir als Ende unserer Diskussion noch was überlegt, was ich gerne einfach den Menschen da draußen zum Nachdenken mitgeben möchte, so als abschließenden Satz. Pflegende Angehörige stellen in Deutschland ganz sicher die größte Gruppe derer dar, die das Gesundheitssystem entlasten. Ohne uns würde das Gesundheitssystem gerade in Zeiten des Fachkräftemangels komplett zusammenbrechen. Und wir pflegenden Angehörigen erfahren trotzdem keine ausreichende Wertschätzung. Wir sind finanziell nicht ausreichend abgesichert. Wir haben in der Pflegetätigkeit keinen Anspruch auf Urlaubs- oder Kranktage. Und um viele Leistungen müssen wir noch zusätzlich kämpfen. Also das vielleicht einfach mal mitnehmen und ja, vielleicht trägt es dazu bei, dass wir doch irgendwann einen anderen Stellenwert und eine andere Wertschätzung in der Gesellschaft erfahren. Das wäre schön.
Das ist unsere große Hoffnung und dafür arbeiten wir letztendlich auch hier bei diesem Podcast. Also es gibt eine Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, die grundsätzliche Fragen zu Unterstützungsbedarfen und Inklusionshürden für Familien wie uns klärt und gezielt nach konkreten Handlungsansätzen für Verbesserungen sucht. Also da können wir gespannt sein, oder? Was da mal irgendwann rauskommt.
Ja, wenn was rauskommt.
Dieses Jahr muss eine Menge passieren. Also Sozialverband wird ja die Studie veröffentlichen und dann hier beim Bundesministerium werde ich ab und zu mal wieder nachhaken. Ich bin da ja penetrant. Ich bin so penetrant, weil es ja mich so wirklich ärgert und weil es mich auch erschüttert. Das mal dazu. So, haben wir noch was für die DIS eigentlich?
So, also für die DIS haben wir heute natürlich auch noch was. Die DIS, für alle, die zum ersten Mal zuhören, ist unsere die inklusive Stöberkiste, in der wir am Ende des Podcasts immer noch irgendwie Menschen oder Bücher oder Filme vorstellen, die mit dem Thema der Podcast-Folge zu tun haben. Und heute Thema häusliche Pflege und die Folgen der häuslichen Pflege. Ich habe heute ein paar Instagram-Accounts mitgebracht für die Menschen, die bei Instagram unterwegs sind. Und zwar gibt es da Menschen wie die Fabulous Franzi zum Beispiel, die in der Pflege tätig ist. Zwar in der stationären Pflege im Krankenhaus, aber die einfach aufzeigt, welche Probleme die Mitarbeiter in unserem Gesundheitssystem sowieso schon haben, sodass man, wenn man sie begleitet, sich vielleicht besser vorstellen kann, was es bedeuten würde, wenn wir pflegende Angehörige nicht da wären und eben die Menschen, die wir pflegen, dann das Gesundheitssystem noch zusätzlich belasten würden, also belasten in Anführungszeichen. Und es gibt noch viel, viel mehr Accounts. Ich kann nicht jeden vorstellen, aber ein Account, der mich auch sehr berührt, weil ich die Dame, die den Account führt, tatsächlich auch mittlerweile persönlich kenne. Das ist der Account von Kerstin Held. Kerstin ist Pflegemutter von Kindern mit Behinderung. Aktuell leben bei ihr 4 Kinder mit Behinderung. Insgesamt hat sie, glaube ich, schon 12 Kinder durchs Leben begleitet und das ist einfach Wahnsinn, sich für diese Aufgabe komplett freiwillig zu entscheiden und sich dem zu verschreiben. Das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Und Kerstin lebt eben das Modell, dass Kinder mit Behinderung in eine Familie gehören und das möchte sie den Kindern bieten. Also ganz tolle Frau, gerne mal reingucken. Papa Brö ist tatsächlich einer der wenigen Männer, die ich kenne, die pflegen. Auch er bei Instagram unterwegs. Sehr, sehr cooler Typ. Immer einen lustigen Spruch auf den Lippen und bringt mich ganz oft zum Lachen. Also auch definitiv ein empfehlenswerter Account. Und als letzten Account würde ich dann gerne noch Füchschen vorschlagen. Auch ein ganz toller, inspirierender Account, bei dem wir auch für diese Folge ein bisschen gespickt haben. Genau.
Ja, und ich fürchte, liebe Simone, damit sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Die halbe Stunde ist rum. Unser Pflegetag ist noch lang. Und ja, ich an dieser Stelle möchte Danke sagen für eure Aufmerksamkeit. Wir freuen uns auf eure Anregungen, euer Feedback, auch Themen, die wir besprechen sollen in den nächsten Folgen. Also ja, der Austausch mit euch bedeutet uns ganz viel. Und ich freue mich wahnsinnig, dass unser Projekt so losgegangen ist. Simone.
Ich mich auch. Ja, vielen, vielen Dank an alle da draußen, die zugehört und geschrieben haben. Und ja, wir hoffen, dass wir euch dann auch weiterhin zum Nachdenken und berühren können mit unseren Podcast-Folgen.
Dann sagen wir mal Tschüss, oder?
Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Tschüss. Tschüss.
Stark behindert. Inklusionsgespräche für Genrefans.